Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Build Up. Heute zu Gast ist Thomas Gorski. Er war und ist leidenschaftlicher Drohnenflieger. Diese Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht. Gemeinsam mit seinem Team nutzt er Drohnen zur Vermessung von Dächern, Gebäuden, Radwegen und viel mehr. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er zunächst neben seinem regulären Beruf die Gründung von Airteam Aerial Intelligence vorangetrieben hat, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt hat und allgemein über die spannende Entwicklung der Baubranche, die diese gerade durchlebt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Gut, dann begrüße ich heute bei Build Up Thomas Gorski, Gründer und CEO von Airteam. Und am besten stellst du dich kurz selbst vor und das, was du so machst.
Ja, sehr gerne. Hallo Moritz, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Mein Name ist Thomas Gorski. Ich bin Gründer von Airteam Aerial Intelligence. Und wir haben eine Plattform erstellt, mit der man mit Hilfe von Drohnendaten Gebäude vermessen kann. Das heißt, es können Dächer sein, es können Fassaden sein, geht aber weiter jetzt auch. In der Corona-Zeit haben wir auch die Pop-up-Bike-Lanes hier in Berlin.
Okay.
Das heißt, es gibt viele Anwendungsfälle für digitale Vermessungen und wir lernen da auch immer dazu und versuchen neue Kunden natürlich zu begeistern, auch von dieser Plattform. Wir haben jetzt sehr viele Solarkunden auch.
Macht Sinn, ja.
Und haben da, glaube ich, eine ganz spannende Lösung.
Das heißt, ihr seid aber auch ständig am Weiterentwickeln, ne? Ihr habt praktisch noch kein starres Produkt, was ihr jetzt an der Stange verkauft, sondern ihr adaptiert euch immer weiter, was die Branche braucht und will.
Genau, wir sind eigentlich gestartet, so wir haben uns eigentlich mal angeguckt am Anfang, ja, wo machen denn Drohnen eigentlich Sinn, für was ist der Einsatz irgendwie sinnvoll und kam eigentlich so zu zwei, drei Kernannahmen. Das eine ist, es macht halt immer dann Sinn, wenn es irgendwie für den Menschen entweder gefährlich ist, das zu machen, wenn es sehr anstrengend ist, weil es irgendwie lange Distanzen sind, da macht es immer Sinn, das machen. Also im Englischen sagt man da zum Beispiel dirty, dull und dangerous für diese ganzen Themen. Und da macht es am meisten Sinn. Und wir haben uns da im ersten Schritt einen ausgesucht, wo es halt sehr gefährlich ist. Das ist zum Beispiel für die Dachaufmaße. Da ist es zum einen mal gefährlich, weil man halt selber hoch muss, besonders am Anfang fürs Angebot, hat man oftmals eben noch kein Gerüst und muss irgendwie dort hoch aufs Dach. Hat vielleicht auch von den Sicherungen im Renovierungsfall weiß man ja gar nicht, wie die Haken sind. Die sind vielleicht schon 40, 50 Jahre da. Und dort gibt es natürlich heutzutage eben Möglichkeiten, zum Beispiel eben mit Drohnen das Ganze deutlich schneller, einfacher und sicherer zu vermessen. Und damit sind wir gestartet. Und seitdem entwickeln wir es eben auch weiter. Denn man kann das Ganze eben auch für Fassaden messen. Da geht es um oftmals, wo man es nicht einblicken kann, aber auch für diese Pop-up-Fahrradwege. Da ging es zum Beispiel primär zum einen um die Genauigkeit, die sie benötigt haben, aber auch das sehr schnell zu haben, weil man sagt, hey, wir können jetzt nicht Tage oder Wochen warten auf einen Vermesser, der das macht, der nur einzelne Punkte einmisst, sondern eben mit der Drohne geht es deutlich schneller. Und wie du gesagt hast, da versuchen wir uns natürlich auch immer, sind interessiert, was es noch für Kundengruppen gibt, was für Probleme eigentlich, die man damit lösen kann und entwickeln dann das auch immer weiter.
Ja. Genau, das klingt spannend. Ich hatte im Vorgespräch schon mal kurz angekündigt, dass wir so ein bisschen nicht nur beleuchten wollen, was du jetzt machst, sondern auch so ein bisschen aus deiner Vergangenheit. Wo kommst du eigentlich her? Bist du schon immer in dieser Branche aktiv? Oder vielleicht kannst du mal kurz erklären oder beschreiben, wie du dazu gekommen bist, beziehungsweise überhaupt, was hast du studiert oder gelernt? Wo kommst du so her?
Ja, sehr gerne. Also ich bin eigentlich komplett branchenfremd. Das heißt, ich bin in der Baubranche jetzt eigentlich erst seit so knapp 4 Jahren tätig. Ich habe davor was ganz anderes gemacht. Ich war davor bei Coca-Cola in Berlin und in Madrid und habe dort primär zum einen mal Marketing gemacht, aber dann auch Produktentwicklung und in meiner letzten Rolle eigentlich so ganzheitlich neue Produkte auf den Markt gebracht. Also von eben, wie sieht die ganze Supply Chain aus, wie sieht die Produktentwicklung aus, wie sieht der Vertrieb aus, aber auch hin zur gesamten Verantwortung für die P&L, wie das Ganze auch finanziell aussieht. Und das war sehr spannend und habe dann von dort quasi den Absprung auch ins kalte Wasser gewagt, eben nach draußen. Und vor Coca-Cola habe ich natürlich auch noch davor mal studiert, so internationale BWL in Reutlingen im Schwabenland und in Lancaster in England. Und ganz davor, ich komme ursprünglich aus München, bin ich da eigentlich so die erste Hälfte meines Lebens in München aufgewachsen und zur Schule gegangen und seitdem so ein bisschen rumgekommen durch die Republik.
Genau, das heißt dann von München, sag ich mal, zum Studieren nach Reutlingen und nach England und dann jobsmäßig dann nach Berlin bzw. Madrid dann gewechselt.
Ganz genau, das war dann eben durch verschiedene Praktika, bin ich dann doch, ich möchte mal sagen, nicht rausgewachsen aus München. München ist ja sehr schön, aber es gibt ja auch was anderes und mich hat es dann irgendwie nach Berlin verschlagen, weil hier, glaube ich, eine sehr spannende Szene ist, zum einen beruflich mit den ganzen Startups, was hier passiert, aber auch privat natürlich spannend. Es ist ein sehr internationales Umfeld. Es ist jetzt leider weniger und weniger, auch war immer sehr bezahlbar, was es natürlich auch interessant gemacht hat, unterschiedlichste, glaube ich, Zielgruppen eben hier zu sein. Und das hat mich da alles nach Berlin gebracht. Und hier bin ich jetzt auch und hier habe ich auch mein Startup gegründet.
Genau. Da klingt so ein bisschen raus, dass du damals auch schon so diese Startup-Kultur irgendwie ein Grund war, Berlin irgendwie zu wählen. War dann schon für dich irgendwie immer klar, dass das so ein Weg sein könnte? Oder wie kommt das?
Ja, ich glaube, es wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, das war schon immer mein Weg. Also das maß ich mir nicht an, aber ich hatte schon immer sehr großes Interesse an Neuem, an Trends, was gerade passiert. Und ich glaube, da ist man natürlich mit Startups, ist es natürlich sehr spannend, weil man natürlich auf die Trends von morgen setzt, vielleicht auf Sachen, die andere vielleicht heute noch gar nicht sehen. So hat sich das so ein bisschen aufgrund meines Charakters, irgendwie sehr neugierig zu sein, immer vorne dran sein zu wollen, ergeben. Und war dann eigentlich schon über längere Jahre auch so gereift, bei Coca-Cola auch was Eigenes machen zu wollen. Und in der letzten Rolle, wir haben uns dann intern quasi Intrapreneure genannt.
Das habe ich so gelesen irgendwo, ja, fand ich einen guten Begriff eigentlich, ja.
Ja, das ist, man versucht natürlich Unternehmer im Unternehmen auch zu sein, was ja auch, glaube ich, sehr richtig ist, eben unternehmerisch zu denken, eben nicht nur an seine Rolle oder seine Abteilung, sondern eben im ganzen Unternehmen das zu machen. Und das fand ich schon sehr spannend und dann war es eben danach dann so für mich eigentlich der logische Schritt zu sagen, das eben nicht nur im bereits bestehenden Kontext zu machen, sondern vielleicht im gänzlich neuen und habe dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt und auch in eine ganz andere Branche, ganz anderes Umfeld, was nicht immer ganz einfach war, aber extrem spannend war.
Das heißt aber bei Coca-Cola, das waren ja dann schon so Art Probeläufe eigentlich, ne? Also dann ist ja super eigentlich, wenn man dieses Intrapreneur sozusagen, sag ich mal, Gründer mit so einer Art, in so einer Art Schale nochmal drin, wo man so ein bisschen die Sicherheit einfach nochmal hat und so einen Probelauf hat, da lernt man ja schon wahrscheinlich viel, ne? Hast du da viel dann mitgenommen und sag ich mal, viel gelernt für das, was du dann gemacht hast?
Ja, genau, wie du sagst, war so ein bisschen mit Netz und doppeltem Boden und sicherem Gehalt, das ist
viel wert, nochmal
und nicht mit dem eigenen Geld.
Ja.
Das war, glaube ich, schon mal gut, da sich mal ranzutasten. Das würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen. Ich habe das anfangs auch irgendwie, habe es halbtags gemacht, um zu sehen, eigentlich, wo entwickelt sich das, weil zu denken, man ist der nächste Steve Jobs und das dann selbst zu machen, ist doch noch ein bisschen was anderes. Und da war es, glaube ich, ganz gut auch zu sehen, eben lernen zu können von den anderen, die da draußen sind und sich da irgendwie vorzutasten, war das, glaube ich, ein richtiger Schritt, weil im Unternehmen ist es natürlich doch nochmal ganz anders, weil es nicht das eigene Geld ist, weil man halt für vieles auch andere Abteilungen hat. Zum Beispiel, ich habe mich davor eigentlich sehr wenig mit rechtlichen Themen beschäftigt, ich habe mich sehr wenig mit Finanzthemen beschäftigt, dort hat man natürlich spezialisierte Abteilungen. Ja, und das nimmt dann im eigenen Startup ja keiner ab, auch die ganze Buchhaltung, Steuern etc. Und deswegen war das gut, sich da, glaube ich, auch so ranzutasten in die ganzen Themen und war eigentlich für mich ein sehr guter Weg, den kann ich auch jedem, glaube ich, nur empfehlen. Ja. Ich glaube, ins kalte Wasser muss man irgendwann springen, aber das Ganze vielleicht auch überlegt und geplant.
Genau, ich denke, also gerade in Zeiten jetzt mit Homeoffice und so weiter und den flexiblen Arbeitszeiten haben ja eigentlich die meisten auch die Möglichkeit zu sagen, ich starte einfach mal was nebenher und mache das vielleicht abends oder nachmittags oder sowas, um nicht so diesen harten Cut zu haben, einfach von ich habe mein festes Gehalt zu, ich baue jetzt von null ab was Eigenes auf. Da ist natürlich schon nicht verkehrt, wenn man einfach schon mal, sag ich mal, zumindest weiß, dass es funktionieren wird, was man macht und nicht so ganz von null startet. Ne?
Das ist schon ein großer Vorteil. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch erstmal gestartet, irgendwie abends, Wochenende eine Website selber aufgebaut. Man hat ja am Anfang auch nicht viel Geld. Dann versucht man, die ersten Kunden zu gewinnen. Gibt es überhaupt Kunden? Weil natürlich reden ist immer deutlich einfacher als dann das Machen. Und ich glaube, da liegt tatsächlich auch so die, ja, das Spannende zu sagen, sich schon Gedanken zu machen, überlegen, was man macht, aber es dann auch früh genug zu testen, auszuprobieren, einfach zu machen und nicht einfach nur zu sagen, hey, es müsste noch das und jenes passieren. Nee, man kann, glaube ich, sehr viel, und das ist halt eigentlich sehr spannend an unserer Zeit heute. Es gibt so viele digitale Tools, die auch oftmals anfangs gratis sind, für die ersten 12 Monate gratis sind. Und jeder kann eigentlich innerhalb von, ja, wenigen Stunden oder vielleicht ein paar Tagen eine Website kreieren.
Auf jeden Fall, ja.
Mit ganz, ganz wenig Geld gibt es da eine Nachfrage danach, und dann eigentlich zu sehen, macht das auch Sinn? Und das würde ich auch jedem empfehlen. Habt da keine Angst, dass euch jemand irgendwie Ideen klaut oder sowas, weil die Idee ist eigentlich nichts wert. Also wenn ihr Raketenwissenschaftler oder so seid, dann weiß ich es nicht. Aber ich glaube, es ist immer gut, sich irgendwie mit Leuten auszutauschen, Feedback zu bekommen. Da sollte man, glaube ich, auch keine Angst haben, weil sonst verbohrt man sich so in seine eigene Idee, die vielleicht gar kein Potenzial hat, die vielleicht eine super Idee ist, aber die Leute wollen irgendwie nicht dafür zahlen oder die finden es eigentlich, vielleicht ist der Zeit voraus, was ja auch oft passiert. Timing ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das zweite ganz wichtige Thema, meiner Meinung nach, ist halt auch das Team. Ich glaube, nur wenn man mit Leuten redet, kann man auch ein Team finden, das man begeistert. Weil auch im Startup am Anfang, es gibt die Ausnahmen, die irgendwie von Anfang an irgendwie Millionen haben, aber die meisten starten doch, wie wir zumindest, eher bescheiden, und da begeistert man Leute halt eher von der Idee, von der Sache und jetzt nicht mit großen Gehältern. Also die Leute können alle irgendwie mehr verdienen auch woanders, aber sind halt an der Sache interessiert und begeistert daran, und das geht einfach nur, wenn man darüber redet und viel darüber redet, mit spannenden Leuten sich austauscht.
Genau, das ist eigentlich auch so eine Frage, die stelle ich jetzt einfach schon mal ein bisschen vor, und zwar zu so Venture Capital und so weiter, ne? Also du hast ja selbst gesagt, heute ist es oft, zumindest sagt man, einfach oder einfacher, als es wahrscheinlich vor 15 Jahren war, an Geld ranzukommen und Liquidität zu generieren und eben mit Investoren zu arbeiten. Wie war das bei euch? Seid ihr von Anfang an einfach, sage ich mal, profitabel gestartet im Kleinen, oder habt ihr auch Gelder eingesammelt? Wie lief das bei euch?
Ja, also von Anfang an so ein bisschen, was ich mir halt zum Ziel gesetzt habe, da ich ja noch am Anfang bei Coca-Cola war, erstmal zu gucken, gibt es Kunden? Deswegen so ein ganz, ganz spannender Moment, den ich auch immer noch vor Augen habe, ist eigentlich, wenn man zum ersten Mal eigentlich an den Kunden was auch verkauft und nicht nur irgendwie eine Idee präsentiert oder verschenkt. Das ist schon was anderes natürlich, als auch ein Gehalt zu bekommen, wenn man wirklich sagt, hey, man hat da selber, und meistens ist ja am Anfang so, dass man es vielleicht sogar ganz alleine gemacht hat, in unserem Fall Drohnenflug, Video-Editing, und dann irgendwie tatsächlich auch Geld dafür bekommt. Das ist schon ein ganz besonderer Moment irgendwie. Ja. Das dann zu haben, so einen Moment irgendwie auch, und den dann auch genießen zu können und dann eben auch sich von dort dann eben auch weiterzuentwickeln. Wir haben von Anfang an alles eigentlich aus eigener Kasse gemacht. Das heißt, wir hatten relativ schnell auch Umsätze, mussten auch Umsätze haben. Und ich glaube, das hat, ja, jeder Ansatz hat so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, unser Ansatz war sehr gut, weil wir halt sehr nah an den Kunden immer dran waren. Was sind sie bereit auch zu kaufen, zu zahlen? Was es, glaube ich, ein bisschen schwieriger macht, ist sicherlich, wenn man sehr technische Themen hat, wo man viel entwickeln muss, wo man eigentlich erstmal Leute überzeugen muss und auch erstmal Zeit braucht, um das dann zu bauen. Das heißt, wir haben sicherlich auch wir haben uns deutlich langsam entwickelt, vielleicht als andere Wettbewerber in den USA, die halt eben sehr viel Kapital haben und dann eben dann in die Entwicklung viel Geld stecken können. Aber ich glaube, ich würde den Weg eigentlich immer wieder so gehen, weil der irgendwie nah am Kunden ist, an den Bedürfnissen ist. Und dann, wenn man sagt, das macht irgendwie Sinn für einen selber, wenn man eigentlich das gefunden hat, was der Kunde braucht, dann kann man sich überlegen, ob man irgendwie Geld aufnimmt, um vielleicht schneller zu wachsen. Aber ich würde es, glaube ich, immer wieder genauso machen.
Ja, der Vorteil ist, denke ich, wie du sagst, ne? Wenn man halt viel Geld eingesammelt hat, dann arbeitet man wahrscheinlich mehr vom Papier aus und überlegt sich, oh, das ist eine super Idee, da haben wir jetzt Geld für, jetzt entwickeln wir mal und dann verkaufen tun wir es später so ungefähr, wenn es perfekt ist. Und so wie ihr das gemacht habt, seid ihr einfach von Anfang an, ihr startet mit irgendeinem kleinen Produkt und merkt, oh ja, das eine funktioniert vielleicht gar nicht so gut, aber dort in dem Bereich lässt sich gerade Geld verdienen und dann müsst ihr dahin, ne? Weil ihr braucht das Geld, und dann geht ihr automatisch eigentlich immer zum Markt oder zum Kunden, was gebraucht wird. Ne?
Und man stellt halt auch seine eigenen Annahmen in Frage, weil ich war zum Beispiel am Anfang sehr dagegen. Wir haben jetzt ein Netzwerk aus knapp 500 Drohnenpiloten, und ich war eigentlich immer, dachte ich, hey, man sollte doch den Leuten das abnehmen, die haben so viel zu tun, den Handwerkern, bis wir dann eigentlich festgestellt haben, mehr und mehr wollten es einfach selber machen. Und ich erst so, ja, das macht gar keinen Sinn, Genehmigung und, und. Mhm. Ich aber irgendwann festgestellt habe, nee, das macht keinen Sinn, sich irgendwie gegen Kundenwünsche zu stellen, und haben dann angefangen, halt so ein Drohnen-Komplettpaket zusammenstellen.
Okay.
Und das kommt eben sehr, sehr gut an, weil ich auch dachte so, ja, kann sich ja jeder selber bei Amazon bestellen. Aber was man dann merkt, die eigene Erfahrung hilft halt total, eben klar, aus vielleicht 100 Drohnen die richtige auszuwählen, das richtige Zugehör zu haben, auch sich nicht irgendwie, weiß nicht, hunderte Bewertungen durchgucken zu müssen, dann auch eine Lösung zu haben, von der man weiß, die benutzen vielleicht auch schon hunderte andere, ist halt ein riesen Mehrwert. Man muss sich selber nicht drum kümmern, und haben das dann kombiniert, auch mit der Schulung, um sagen, um alles zu haben, eben nicht nur zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt eine Drohne, haben wir auch bei vielen gehört, die steht da dann halt im Regal.
Ja.
Weil die sagen, ich weiß gar nicht, wie die Rechtslage ist, ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht richtig fliegen, und da eben so ein Komplettpaket anzubieten, und da, ja, muss man, glaube ich, seine eigenen Annahmen dann auch immer wieder in Frage stellen, und war für uns jetzt im Rückblick auch sehr erfolgreich, und wir setzen jetzt mehr und mehr drauf, dass unsere Kunden eben auch selber mit der Drohne, okay, fliegen, dann sind die flexibler, und wir konzentrieren uns auf die Auswertung und den Teil, der eben sehr schwierig ist mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, der vielleicht für den Einzelnen nicht so einfach ist, und haben da, ja, glaube ich, eine ganz gute auch Aufgabenteilung dann,
ja,
gefunden.
Ja. Jetzt sind wir schon weit fortgeschritten, nochmal irgendwie ein, zwei Schritte zurück. Mit was seid ihr dann am Anfang gestartet? Also hattet ihr dann direkt irgendwie diese Dacheinmessungen als Produkt, oder was war das Erste, was du dann neben Coca-Cola auch noch gestartet hast?
Ja, also das allererste waren eigentlich ganz klassisch Fotos und Videos für die Immobilienbranche, erstmal Gebäude zu visualisieren. Und das hat bei mir relativ lang gedauert, um zu verstehen, dass die finden das zwar alle toll und finden es super, aber die sind eigentlich nicht dafür bereit zu zahlen, weil die Immobilienbranche, okay, ist total, ja, überhitzt.
Da verkaufen ihre Häuser auch mit ein paar Handyfotos, ne?
Genau, das, ja, reicht. Ich meine, da hast immer noch 30 Leute vor der Wohnung stehen. Ja. Vielleicht mal irgendwie die Luxusimmobilie, weiß nicht, am Wannsee für 15 Millionen. Da kann man sich den Drohnenflug überlegen, aber das ist einfach kein ausreichender Markt, und der kennt auch jeder jemanden, der eine Drohne hat. Und dann hast du auch das Problem natürlich bei Videos, der eine findet den Schnitt zu schnell, der andere zu langsam, dem einen gefällt die Musik, dem anderen nicht. Und dann haben wir eben da, sind von dort dann weitergegangen, haben eigentlich unser Produkt dann weiterentwickelt, eben zu sagen, wo macht es denn Sinn? Und da ist eben die Baubranche, macht total Sinn, weil zum einen mal, man kann zwar mit Satellitenaufnahmen vieles machen, aber eben nur für Bestandssachen. Im Bau, ja, entwickelt sich ja vieles weiter, verändert sich. Das heißt, man braucht da eben sehr aktuelle Daten und auch eben sehr genaue Daten. Deswegen macht es dort eben sehr, sehr viel Sinn, weil sich da sehr viel verändert und eben sehr viele Leute parallel dran arbeiten. Deswegen ist es wichtig, irgendwie da Transparenz zu haben, eigentlich, wie groß ist etwas oder wie soll das am Ende aussehen, dass alle Beteiligten eben wissen, wo man steht. Und zum Beispiel jetzt eine ganz aktuelle Sache, an der wir arbeiten, ist zum Beispiel ein Tool für Fortschrittsmonitoring, auch im Bereich Neubau, um dort eben zu sagen, klar, habe ich meine Pläne in BIM, klar, habe ich mein Gantt-Chart, was wann passieren will, aber ob das dann in der Realität so ist und dann schnell den Überblick zu haben, das ist was, woran wir arbeiten eben auch, und das Ganze dann eben so einfach wie möglich zu machen, nicht nur ein paar Fotos, sondern eben über maschinelles Lernen die Modelle, die wir stellen, die 3D-Modelle oder Punktwolken, eben mit den BIM-Modellen abgleichen zu können und dann eben direkt zu sagen, hey, ist das im Zeitplan oder sind wir vielleicht sogar voraus oder eben hinterher. Das ist so eine von den Sachen, wo wir zum Beispiel gerade dran arbeiten.
Dann habt ihr euch aber schon gewandelt, ne? Also das erste war praktisch, ihr geht selbst raus mit eurer Drohne und macht Fotos und Videos und Schnitt und so weiter hinten dran. Und jetzt sagst du, ihr gebt das Drohnenfliegen, lasst ja eigentlich, sag ich mal, den Kunden selbst machen. Und ihr seid dann mehr in die Softwareentwicklung mit KI und maschinellem Lernen und so weiter dann reingerutscht. Wie hat sich das dann für euch entwickelt? Also hast du dann jetzt da Programmierer und sag ich mal, Profis, die einfach da mit KI und so weiter fit sind? Oder wie lief da so dieser Übergang?
Genau, also vielleicht ein ganz klares Beides natürlich. Also es gibt halt für beides Anwendungsfälle. Zum Beispiel jetzt der Handwerker, der hauptsächlich halt Aufträge macht in seinem Umfeld. Der sagt, ist ja super, ich kaufe mir eine Drohne, ich gebe die einen oder ich habe zwei Mitarbeiter geschult, die machen das, da ist es super. Dann haben wir andere Kunden, zum Beispiel aus dem Bereich Solar, die sagen, hey, ich habe halt heute ein Projekt irgendwie in Garmisch, morgen habe ich ein Projekt irgendwie in Buxtehude oder ich weiß nicht wo. Die sagen halt, unser Netzwerk an Piloten ist super, da gibt es eben unterschiedliche Anwender und darauf haben wir uns eben jetzt eingestellt. Aber wir sehen schon tatsächlich, dieses Drohnenfliegen wird natürlich immer einfacher, wird durch mehr ja, Kamerasensoren immer einfacher. Mhm. Das heißt, mehr Kunden machen selber und wir kümmern uns dann wirklich um die Auswertung, wie du gesagt hast, und haben eben hier mittlerweile ein Team aufgebaut, eben aus Softwareentwicklern, aus Experten für maschinelles Lernen, Computer Vision. Und so hat sich das natürlich schon auch über die Zeit gewandelt, was man da hat, eben aus den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel an Drohnen zu wissen, grundsätzlich, aber dann eben viel eben auch über Software und über künstliche Intelligenz.
Das heißt, ihr arbeitet dann letztlich mit Bildern, egal von was für einer Drohne oder was die kommen, das sind dann letztlich einfach wirklich nur noch dann Bildformate oder mehrere Bilder, die ihr dann weiterverarbeitet in eurer Software, die ihr dann selbst entwickelt.
Ganz genau, also eigentlich ist die Quelle mehr oder weniger egal, es geht darum, eigentlich wir können alles immer vermessen oder auswerten, was wir auch sehen können auf den Bildern. Es ist immer noch schwer, Sachen, die man eben nicht sehen kann, zu machen, zum Beispiel wenn es hinter einer Fassade ist oder hinter einer Plane, ist natürlich schwierig, da gibt es auch schon Ansätze, Thermografie manchmal, dass man eben Sachen auch sieht, die man jetzt nicht mit dem menschlichen Auge sieht, aber grundsätzlich ist eigentlich egal, woher die Informationen kommen und wir können die dann mit unserem Algorithmus auswerten, eben das Ganze dann vermessen und eben auch mit Hilfe der Bilder auch dokumentieren, was eben oftmals später auch interessant ist, eben falls es dann irgendwie doch zu irgendwelchen Diskussionen kommt, was, wann, wie, wo war, dokumentieren wir das alles natürlich auf unserer Cloud-App, klar, sodass man auch irgendwie dann jahrelang später immer noch Zugriff drauf hat.
Ja. Und dieses Netzwerk an Drohnenpiloten, wo kommt das her? Oder habt ihr das aufgebaut und die dann geschult? Oder sind das, sag ich mal, einfach Hobby-Drohnenflieger, die das einfach so gerne machen und dann halt ein bisschen Geld dafür bekommen? Wie ist das?
Genau, das ist also so ein bisschen so eine bunte Mischung. Also es sind viele Kameraleute, Fotografen, Videografen, teilweise auch Leute aus dem Bau, die gesagt haben, die kaufen sich eine Drohne. Teilweise sind es wirklich spezialisierte Drohnenpiloten, die nichts anders machen, aber viele machen eben mehrere Sachen. Und wir haben dann eben Minimum-Anforderungen an die. Die brauchen eine Drohne mit mindestens 20 Megapixel, die brauchen eben ein Gewerbe, die brauchen den Drohnenführerschein oder Kenntnisnachweis, wie er heißt, und mindestens 100 Stunden Flugerfahrung. Okay. Und dann können sie das für uns machen. Und da wählen wir die eben sehr selektiv aus, damit wir eben auch den Kunden eigentlich das beste Erlebnis geben können. Wir könnten sicher wahrscheinlich da, wenn man jetzt sagt, man macht das mit dem Studenten oder versucht irgendwie, es gibt Plattformen, die versuchen das über Auktionen zu lösen, okay, wo wir gesagt haben, da haben wir eigentlich keine Lust, wir wollen irgendwie Partner, auf die wir auch vertrauen, mit denen wir lieber mehr Aufträge machen, ja, und es geht jetzt nicht zu sagen, hey, wir könnten genauso in Deutschland 5.000 oder 10.000 Piloten haben, aber das bringt dann ja nichts, dann habe ich lieber irgendwie die, mit denen ich die Aufträge immer wieder mache, die sich auf mich verlassen können und andersrum, die uns wieder auf die verlassen können und im wichtigen Fall natürlich unsere Kunden, die sich auf die dann verlassen können auch.
Klar, ich meine, gut, mit 500 hat man ja auch schon eine gute Abdeckung einfach, ne? Ein bisschen fahren kann man ja dann trotzdem, ja, immer noch. Ja,
ganz genau, dass man halt möglichst kurze Fahrtwege hat, dass man nochmal jemanden hat, wenn der eine nicht kann, genau dafür macht es total Sinn.
Ja. Vielleicht nochmal kurz der Wechsel so zum Marketing, ich weiß nicht, hast du das bei Coca-Cola dann in deiner Tätigkeit, war das dann auch schon ein Teil, also dich mit dem Marketing von dem Produkt zu beschäftigen und inwieweit habt ihr jetzt das Marketing, sage ich mal, vorangetrieben oder wie werden die Leute überhaupt auf euch aufmerksam?
Genau, das war eigentlich für mich auch ganz interessant, weil ich dachte natürlich irgendwie so, weil nach knapp 10 Jahren Coca-Cola Marketing, man kennt sich ein bisschen aus. Ja, aber war leider nicht so der Fall, weil sich eigentlich in der Zeit halt das sehr, sehr stark gewandelt hat, weil Coca-Cola war sehr viel TV-Spots, Radio, Plakate und das sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Da ist eben viel, was wir machen, ist Online-Marketing viel, ist natürlich über unsere Website, aber auch Social-Media-Kanäle, aber auch viel über Veranstaltungen, über Messen. Mhm. Das heißt, das war für mich schon eine große Umstellung, dann auch wirklich das
aber zu lernen. Aber heißt das dann auch, dass da, sage ich mal, große Firmen auch einfach noch ein bisschen hinten dran sind, dass die, sage ich mal, doch noch sehr auf diesen TV-Spots und Plakatwänden und sowas da festhängen, obwohl sich halt ja, sage ich mal, doch nachweislich sehr stark Richtung Social Media entwickelt hat?
Ja, ich glaube, man muss immer ein bisschen gucken, für wen halt, welches Medium das richtige ist. Jetzt für den Coca-Cola sicherlich TV noch ein wichtiges Medium, einfach sehr viele zu erreichen, aber eben besonders für kleine Unternehmen oder sehr spitze, wir sind ja doch eben sehr auf die Baubranche fokussiert, gibt es, glaube ich, eben deutlich bessere Kanäle und da hat sich eben sehr viel auch die Jahre getan. Eben für mich auch so ein bisschen so ein Umdenken. Im großen Konzern arbeitest du viel eben mit Agenturen und guckst eben viel, wie man das lösen kann und jetzt so ein bisschen das Umdenken auch viel selber zu machen, eigene Sachen zu machen, Wichtig ist auch irgendwie schnell zu sein, irgendwie auch authentisch zu sein. Jetzt nicht, selbst wenn wir den besten TV-Spot der Welt haben, das bringt uns eigentlich gar nichts, weil es geht geht es ums Produkt, dass das Produkt natürlich passen muss und dann aber irgendwie auch authentisch eigentlich dann zu erzählen, wem nutzt das, was bringt das und dann eben eigentlich zu gucken, eigentlich über Beispiele auch von Kunden, denen es vielleicht schon geholfen hat, dort dann den Weg eben zu neuen Kunden irgendwie auch zu finden.
Klar, ich meine, das Targeting und so weiter ist natürlich bei dem TV-Spot, gerade für so ein spezielles Produkt, so mit der Gießkanne, macht natürlich wenig Sinn. Ne? Cola trinkt dann doch irgendwie jeder mal, aber so ein Produkt, das kann man natürlich über Kanäle wie LinkedIn und Facebook dann doch sehr, sage ich mal, spezifisch auch dann, sage ich mal, verbreiten. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, was wir jetzt auch sehen, also viele kommen halt dann auch auf uns zu, was eigentlich ganz schön ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt ein längeres, tatsächlich auch ein Feature im Fernsehen bei NTV und dann merkt man doch, die Leute kommen irgendwie, ob sie es dann im Fernsehen sehen oder eben über die Social-Media-Kanäle darauf aufmerksam werden. Also das merkt man schon, also Bewegtbild macht auf jeden Fall Sinn, auch irgendwie gut produziertes Bewegtbild, aber das funktioniert halt irgendwie nur dann, wenn man, glaube ich, eine Gesamtlösung hat, die funktioniert eben nicht mehr vielleicht wie früher, dass man sagt, man kann halt jedes Produkt irgendwie verkaufen, wenn man genug Werbedruck dahinter setzt. Das hat sich eben sehr, sehr stark verändert, weil die Kunden eben auch sofort natürlich sagen können, dann suche ich mir eine andere Lösung. Gibt ja auch genug in den meisten Bereichen Wettbewerber und sehr viel Transparenz natürlich auch, die es vielleicht früher in der Art und Weise nicht gab. Und auch Lösungen, die eben, ob es jetzt ein Großkonzern ist oder ein kleiner, eben alle auch nutzen können. Deswegen war das für uns auch immer wichtig, von einfach eigentlich zu sagen, hey, wir wollen jetzt nicht eine Lösung haben für irgendwie mehrere Zehntausende Euro per Drohne, sondern eben eine Lösung, die für alle funktioniert. Deswegen haben wir eine Drohne, die kostet nicht mal 2.000 Euro. Mit Training und allem ist man da ein bisschen über 3.000, aber die für alle einfach eine Lösung ist.
Dass man eben auch kleinere Firmen oder sowas, die das eben vielleicht nicht täglich x-mal brauchen, sondern dass die eben auch dann davon profitieren können.
Ganz genau, also den komplizierten Part, die ganze Analyse, das nehmen wir ab, eben weil wir das eben dann für alle gemeinsam machen und das dann eben natürlich für uns mit den Experten einfacher ist, aber dass jeder das vor Ort eben nutzen kann, eben nicht nur vielleicht eben der Großkonzern, der jetzt irgendwie mehrere hunderttausend Euro da investiert, das ist von Anfang an uns eigentlich immer sehr wichtig gewesen.
Ja, vielleicht nochmal kurz so, die Baubranche ist ja doch irgendwie ein bisschen speziell, sage ich mal. Du hast ja gesagt, ihr habt euch, sage ich mal, speziell die Baubranche ausgesucht, weil es dort halt Sinn macht, die Drohnen einzusetzen. Aber die Baubranche ist jetzt nicht bekannt dafür, sonderlich schnell die Digitalisierung umzusetzen und besonders innovativ zu sein. Wie erfahrt ihr das so? Wird das gut angenommen oder merkt ihr schon auch, dass der Baubranche dann doch alles einfach ein bisschen hinterherhinkt?
Ja, ich glaube, wir haben das schon auch gemerkt, weil wir am Anfang haben wir halt versucht, zum Beispiel unser Produkt an jeden einfach zu verkaufen, jeden zu bekehren und zu sagen, wie diese Vorteile sind. Und da ist schon so ein gewisse natürlich Einsicht zu sagen, es hängt jetzt, glaube ich, gar nicht an der Baubranche, aber dass man sich natürlich auf die fokussiert, die irgendwie Innovationen interessiert sind. Da gibt es eben auch genug und das glaube ich, wie in jeder Branche ist das auch so. Es gibt natürlich so diese Early Adopter, die eben sehr früh dran sind. Dann gibt es eine ganz große, breite Masse und dann gibt es natürlich die, die immer noch ganz hinterher sind. Und da haben wir mittlerweile eben ganz gut rausgefunden, wie wir die finden, die auch Interesse haben und wir haben aufgehört, jetzt irgendwie versucht, andere zu kehren, wenn die eben noch so machen wollen. Ist ja auch fair, wenn jemand sagt, ich mache es bis zum Ende halt immer noch mit meinem Meterstab und mit meinem Maßband, dann soll er das machen, aber den werden wir auch nicht kehren. Ich kann nur von meiner Sicht sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass eigentlich da mehr und mehr Offenheit auch in der Branche da ist für neue Lösungen, weil da auch gesehen wird, hey, das bringt halt einen Vorteil, zum einen der Sicherheit, wenn ich meine Mitarbeiter nicht mehr aufs Dach schicken muss oder an Geschwindigkeit, wenn ich sage, hey, ich muss halt gar nicht mehr ins Gebäude, ich fliege kurz mal mit der Drohne, was ja auch zugegebenermaßen den vielen unserer Kunden irgendwie auch Spaß macht, zu sagen, ja, hey, guck mal, ich kann noch mal ein schönes Bild irgendwie von oben machen, dem Kunden das auch zeigen, man sieht so ein bisschen die Begeisterung bei den Kunden auch und das zeigt ja auch, wie das Handwerk, wie die Baubranche sich verändert hat, eben nicht nur irgendwie von hier, ich bin halt irgendwie der Steineklopfer, sondern eben auch über Drohnen, über künstliche Intelligenz, aber eben auch so, dass es auch jeder nutzen kann, eben nicht, du musst jetzt nicht irgendwie Software-Ingenieur werden, um es zu machen, du kannst es eben auch gut verbinden, glaube ich, eben beides und das ist eigentlich unsere Zielsetzung, das auch immer hinzubekommen.
Ja, ich denke auch, das ist einfach ein Punkt, dass ich sag mal, erstens kommen natürlich jetzt auch die jüngeren Generationen natürlich auch im Bau an, die das sowieso gewohnt sind, sage ich mal, umzusetzen. Aber auch insgesamt ist man ja einfach durch E-Commerce, Amazon und so weiter, man ist halt auch einfach mehr Service gewohnt, sage ich mal. und dass eben Dinge auch einfach leicht funktionieren. Es will sich halt keiner auch mehr mit wilden Excel-Tabellen dann irgendwie rumschlagen, die irgendwer programmiert hat, sondern es geht halt schon dann, denke ich, allgemein, und das kommt halt auch in der Baubranche an, dahin, dass man die Dinge, sage ich mal, einfach sehr, sehr anwenderfreundlich hat, ja, und ich denke, gut, ihr seid dann nochmal sehr speziell, weil ihr natürlich wie du gesagt hast, diesen Effekt, dass die Leute begeistert sind einfach, die ist natürlich bei so einem Drohnenflug nochmal anders, wie wenn man jetzt, sag ich mal, irgendeine Softwarelösung für Rechnungsstellung oder sowas, sag ich mal, kundenfreundlich und digitalisiert macht. Da habt ihr sicherlich nochmal einen Vorteil einfach, dass jeder gerne irgendwie mit so einer Drohne rumfliegt. Und
das ist natürlich, absolut. Das ist natürlich auch ein ganz schönes oder ein spannendes Thema, muss man sagen. Aber das hilft wiederum ja auch irgendwie neue Leute irgendwie an die Branche ranzubringen, eben nicht nur eben dieses Image von irgendwie anno dazu mal zu haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön und auch ganz spannend, wirklich zu sagen, zum Beispiel auch im Dachdeckerhandwerk haben wir es jetzt geschafft, dass wirklich auch die Ausbildungsrate irgendwie mit nach oben geht. Dafür sind wir natürlich nicht alleine verantwortlich, aber wenn wir da einer von diesen Faktoren sind, dann ist ja super, weil, ja, eine Sache ist ja auf jeden Fall klar, ich meine, die Baubranche boomt weiterhin. Ich meine, weil es gibt einen riesen Bedarf an bezahlbaren Wohnungen. Ich glaube, in allen Großstädten ist das so. Es gibt einen wahnsinnigen Stau an Bauvolumen, was da irgendwie aufzuholen ist. Und wenn man da oder wenn wir alle dann einen Beitrag dazu leisten können, finde ich das klasse, dass hoffentlich dieses Thema irgendwie, ja, Wohnungen vielleicht in 5 bis 10 Jahren nicht mehr das Riesenproblem ist.
Genau, dass man einfach wohnt. Ja. Ja, genau. Ja. Du hattest auch schon mal jetzt kurz BIM angesprochen, beziehungsweise das ist dann so das, was ihr dann jetzt macht oder am Entwickeln seid. BIM ist ja, sag ich mal, in der Baubranche eigentlich schon seit ein paar Jahren irgendwie in aller Munde und überall heißt es BIM. So richtig angekommen ist es, glaube ich, an vielen Stellen ja noch nicht. Klar, bei Großprojekten schon, jetzt bei kleineren spielt es eigentlich noch keine Rolle. Wie ist da euer Plan oder wie wollt ihr da euch anbinden?
Genau, ich glaube, das ist oftmals eben ist es auch so eine, ja, wie man drüber spricht oder sowas. Viele machen schon Teile davon, wissen vielleicht noch gar nicht, dass es irgendwie BIM ist. Mhm. Bei uns, wir hantieren jetzt auch nicht so im Tagtäglichen eigentlich immer mit diesem Begriff BIM, auch wenn er da ist. Für uns ist halt eben sehr wichtig, dass man ein digitales Gebäudemodell hat, was so den Mittelpunkt einfach der gesamten Baumaßnahmen darstellt. Wir haben das eben gestartet mit dem Dach, eben jetzt über die Fassade. Versuchen jetzt auch in ersten Projekten zu sagen, kann man das kombinieren mit dem Innenraum, dass man natürlich am Ende des Tages einen digitalen Zwilling hat, ein digitales Abbild. Und dann ist man da, glaube ich, schon sehr weit. BIM ist natürlich noch viel mehr, ist eine Arbeitsmethode. Und da gibt es, glaube ich, auch noch viele Herausforderungen, ob das von Dateiformaten ist, was wir merken natürlich. Dateigrößen sind auch so ein Thema. Und wir versuchen uns dem Thema auch von der praktischen Seite zu nähern, zu sagen, hey, wie können wir eben eine schnelle Lösung bieten, um ein digitales Gebäude zu haben, was am Ende des Tages auch noch bezahlbar ist und ich nicht irgendwelche Superrechner brauche und irgendwie Experten sich damit auskennen, sondern das eigentlich auch wieder in die Masse tragen. Ob das dann am Ende des Tages irgendwie unter BIM läuft, wie manche irgendwie sowas wie Scan to BIM oder ja, ob wir das digitales Gebäudemodell und dann die Ergebnisse nutzen, das ist am Ende des Tages eigentlich egal.
Aber ihr, das heißt, im Neubau würdet ihr dann praktisch, sag ich mal, in verschiedenen Bauzuständen sag ich mal, das Bauwerk als Punktewolke oder sowas erfassen und dann über diese verschiedenen Baufortschritte dann auch, sag ich mal, mit Innenwänden und so weiter ja auch ein Modell haben, was ihr von außen später nicht mehr sehen würdet, aber eben durch diese, sag ich mal, Abtastung in den Bauphasen dann auch generieren könnt, oder?
Genau, ich glaube, da gibt es halt dann wieder ein Thema, ist natürlich, wir im ersten Schritt gehen wir jetzt erstmal für die Gebäudehülle an, weil wir da natürlich herkommen. In Drohnen, ob man drin Drohnen einsetzt oder andere Technologien, da gibt es ja auch sehr viel, ob das jetzt zum Beispiel Laserscanner sind von unterschiedlichen Herstellern, wie zum Beispiel Faro oder ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch gesehen, es gibt ja diesen von Boston Dynamics, diesen Roboterhund, auch ich glaube Trimble hat sich dort eine Kooperation gesichert, eben ob der dann durch die Baustelle innen geht oder ob es eine Drohne ist oder eine Kombination, das muss man, glaube ich, sehen. Da ist jetzt auch noch natürlich im ersten Schritt oftmals ist es auch noch Marketing. Ist die Frage, wie viel dann da schon auch funktioniert, funktioniert. Zum Beispiel im Falle von diesem Roboterhund sind da natürlich auch wahnsinnige Kräfte, die da wirken. Auf diese Laserscanner muss man gucken, wie effizient er ist. Also im Moment, glaube ich, steht jemand dahinter und steuert ihn mit dem Joystick. Na gut, das kann ich mal machen, aber in Zukunft wird es natürlich mehr und mehr automatisiert sein. Das sehen wir auch bei den Drohnen. Wir entwickeln ja keine eigenen Drohnen, aber wir sehen natürlich auch diese ganze Technologie der Kameras entwickelt sich rasend schnell weiter, sodass wir heute noch eben so halbautomatisiert fliegen. Das heißt, man fliegt über den Mittelpunkt vom Dach, stellt dann den Radius ein und dann werden automatisch Fotos aufgenommen. Das wird sicherlich über kurz oder lang, man drückt auf den Knopf, das Gebäude wird gescannt, die Bilder sind da, werden automatisiert hochgeladen und dann ist das Ergebnis da. Das geht so Schritt für Schritt und ich glaube, man muss eben gucken auch, worauf man sich fokussiert und wir haben uns eben dann auf die Datenauswertung fokussiert, weil das eigentlich so unsere Kernkompetenz ist, wo wir auch sehen, da kann man am meisten Mehrwert generieren.
Klar, ich meine, jetzt, wie du gesagt hast, auch bei so einem Baufortschritt oder sowas, wenn praktisch die Drohne so in einer Art Garage dann, sage ich mal, vor Ort steht und dann mehr oder weniger automatisiert einfach da täglich ihren Rundflug macht und das im 3D-Modell wieder abgleicht und vielleicht sogar direkt Rückmeldungen geben kann und sagt, Moment, wir haben hier irgendwie eine Abweichung oder was auch immer, ja. Und das ist natürlich eine ziemlich spannende Sache, ja.
Ja, ganz genau. Ich glaube, also, wenn du da noch Herausforderungen suchst, wir stellen gerne ein. Ohne eine Boxlösung.
Ja, genau.
Ja. Aber ich glaube, genau wie du gesagt hast, ich glaube, es wird in diese Richtung gehen. Man muss halt eben gucken, dass man nicht, man kann natürlich nicht alles machen, ob man jetzt Hardware, Software oder was man macht. Auch ein bisschen wieder zurück auf deine Frage vom Anfangspunkt. Wenn ich natürlich wahnsinnige finanzielle Mittel habe, kann ich das versuchen? Das ist natürlich dann ein Riesenthema, auch mit einem großen, potenziellen Chance, aber natürlich auch einem Risiko. Und so haben wir uns eben gesagt, hey, wir suchen uns unseren Bereich, den wir gut kennen, den wir auch verstehen, wo wir unsere Kunden, glaube ich, auch wirklich einen Mehrwert liefern können, anstatt dass wir dann allem rumfummeln.
Genau. Aber das heißt, ihr habt jetzt auch nicht den Plan, irgendwie Kapital einzusammeln und das, sage ich mal, einfach nochmal in einer höheren Geschwindigkeit zu skalieren, sondern ihr bleibt euch da treu und sagt, wir bleiben nah am Kunden und entwickeln da eins nach dem anderen und wachsen da natürlich einfach mit.
Genau. Ich glaube, die Sache ist eigentlich gar nicht so eine Entscheidung, was man jetzt macht. Ist immer die Frage, was macht Sinn? Im Moment macht so, wie wir es machen, Sinn, wenn wir später vielleicht sagen, hey, wir haben eine super Lösung, die kann auch irgendwie in 5 anderen Ländern funktionieren. Genau, das ist jetzt was, wo wir sagen, wir haben vielleicht nicht selber die Kapitalmittel, muss man natürlich gucken, gibt es da einen spannenden Partner, mit dem man das macht, ist es dann irgendwie ein Geldgeber? Ich glaube, das muss man sich dann immer angucken. Ich bin da jetzt auch natürlich nicht dagegen, aber es
jetzt immer jetzigen Zeitpunkt passt einfach, sage ich mal, ist nicht rein. Ne?
Genau, im Moment sind wir, glaube ich, recht gut. Wir haben auch verschiedene Förderprogramme. Wir sehen, wir sind zum Beispiel ein mit dem Karlsruhe Institute of Technology, wo wir im Rahmen von einem Projekt, das nennt sich Smart Design and Construction, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz in der Baubranche voranbringen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man mit sehr spannenden Partnern in Berührung kommt, ob das jetzt Tiefbauunternehmen sind wie Steuertiefbau, ob das Hersteller von Laserscannern sind oder ob das Partner aus dem Hochbau sind. Und das ist eben sehr spannend, auch über diese gemeinsamen Netzwerke eben dort dann auch das Produkt weiterentwickeln zu können, auch die Ideen weiterentwickeln zu können und dann natürlich auch vom Team her zu wachsen. Und vielleicht, wenn es Sinn macht, dann irgendwann auch mit externem Kapital muss man sich das dann angucken.
Klar. Genau, wie du sagst, wenn man natürlich ein Produkt hat, wo man weiß, das funktioniert jetzt einfach und das könnte man genauso gut in Frankreich, England, sonst wo einsetzen, dann ist natürlich ein Punkt erreicht, wo das wirklich Sinn macht, ja.
Genau.
Und in diesen Forschungsprojekten seid ihr dann praktisch der Partner aus der Industrie, der dann, sag ich mal, auch einfach mit Know-how zur Seite steht, oder?
Ganz genau, eigentlich da ist es eben, wir sind dann die Experten, die eben dieses ganze Thema Drohnen und teilweise auch das Thema eben Computer Vision, Machine Learning abdecken mit auch noch anderen Partnern eben von der universitären Seite, wo ist eigentlich der Wissenschaftsstand da gerade, was sind so die letzten Entwicklungen, aber auch eben von der Industrie, von der Bauseite, was wird eigentlich gebraucht, was sind eigentlich die Themen und das Ganze sich auch irgendwie ganzheitlich anzugucken, jetzt auch nicht zu sagen, die Drohne ist die Lösung für alles, nee, vielleicht ist was anderes eben auch der Laserscanner, zum Beispiel Faro hat beispielsweise eine fahrende Option, die man eben quasi durchschiebt, die sehr, sehr spannend ist. Da muss man, glaube ich, dann für den Anwendungsfall sagen, die sagen natürlich auch im Außenbereich, vielleicht ist die Drohne das Perfekte und da testet man, guckt man, glaube ich, aus allen Richtungen drauf, was die beste Lösung am Ende des Tages ist, was, glaube ich, auch gar keiner weiß.
Nee, genau, das ist ja alles noch in der Entwicklung. Aber wenn ihr seid ja dann letztlich irgendwie auch dann einfach Softwarehersteller, der dann eben, sage ich mal, auch mit anderen Daten arbeiten könnte, ob die jetzt aus einer Drohne kommen oder eben woanders her, da seid ihr dann schon sehr flexibel aufgestellt einfach.
Ganz genau. Also ich würde sagen, im Endeffekt, wir sind halt eine, wie so im Englischen man sagt, End-to-End-Lösung, weil wir schon sagen für den Kunden, wir sagen jetzt nicht, komm, guck dir irgendwie selber, wo du dir eine Drohne herbekommst, wie du das alles machst, weil soweit ist es einfach noch nicht, dass wir sagen, hey, von Anfang an, wir beraten dich bei der Drohnen-Hardware, Software, Zubehör, haben wir so ein Gesamtpaket, dann eben die Ausführung kannst du zum Beispiel selber machen und wir machen dann wieder die komplette Auswertung bis zu dem Ergebnis am Ende, was du brauchst, ob das jetzt ein Inspektionsbericht ist, Vermessungsbericht, ob das nur Fotos sind, ob das mal ein Video ist, all das stellen wir eben dann über unsere Airteam Fusion Plattform zur Verfügung.
Okay. Und dann bei so einem 3D-Gebäudemodell wird das dann auch so laufen, dass praktisch beispielsweise die Drohne dann beim Unternehmen ist und ihr macht eben dann die ganze, sag ich mal, Auswertung der 3D-Punktewolken, generiert wieder ein 3D-Modell und stellt das dann wieder zur Verfügung und dann kann die Firma das wieder vergleichen mit ihrem Modell oder so in die Richtung.
Genau, als Beispiel, wenn man halt ein ganz klassisches Projekt, dann kommt jemand zum Beispiel, kann auf unsere Website kommen, gibt dort eben seine Projektanfrage ab und wir gucken dann in unserem Pilotennetzwerk. In der Regel haben wir eigentlich in 24 Stunden den passenden Piloten, können den Flug durchführen, im schlimmsten Fall in 48 Stunden, wenn vielleicht auch mal das Wetter nicht mitspielt. Solange es jetzt irgendwie nicht stürmt oder schneit, ist es eigentlich immer möglich. Und dann in der Regel brauchen wir nochmal irgendwie zwischen 1 bis 3 Tagen dann in der Auswertung. Das heißt, man hat seine Ergebnisse innerhalb von einer Woche, von der Anfrage bis zum finalen Produkt. Und das Produkt am Ende ist, bei uns im Moment ist es zum einen mal ein PDF-Bericht, weil viele sagen, wir arbeiten noch gar nicht so mit 3D-Daten, aber wir liefern auch immer das 3D-Modell mit für diejenigen, die schon in 3D arbeiten. Das ist zum Beispiel auch bei den Solarunternehmen der Fall. Okay. Die können einlesen, können dann sofort ihre Verschattungsanalyse machen oder wie viel Ertrag eine Anlage eben liefern können. Oder eben bei anderen ist es vielleicht, wenn jemand nur Bilder braucht, dann sind es die Bilder, je nachdem, mit dem der andere dann arbeiten kann. Das heißt, man braucht irgendwie keine großen Software-Schulungen oder ähnliches machen, das alles so direkt nutzen kann.
Ja. Okay, vielleicht nochmal ein Punkt auch so zur Zukunft im Bauwesen oder auch überhaupt in der Branche. Wo siehst du so die größten Herausforderungen jetzt in der Branche allgemein und auch für euch?
Ja, ich glaube, eine der Herausforderungen ist sicherlich, wie man diese ganzen Technologien, wo es ja ganz viele gibt, ob das jetzt eben künstliche Intelligenz sind, Drohnen, Laserscanner, wie man diese wirklich eben anwenderfreundlich macht, sodass sie irgendwie auch eine breite Masse nutzen kann und einsetzen können und davon nicht überfordert sind. Wir hören oft so, ja, ich habe irgendwie lauter so Insellösungen, ich hätte so gern die eine Lösung für alles. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, besonders in der Branche, weil es so viele Player gibt und die Branche eben sehr fragmentiert ist. Deswegen ist das, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Aber auch gleichzeitig finde ich eine der großen Chancen, weil es gibt nicht so viele Länder, wo eben nicht ein paar große Multis und Konzerne das Ganze in der Hand haben, sondern in Deutschland eigentlich mit dem Handwerk, glaube ich, wirklich was sehr, sehr Starkes hat, was sehr Mächtiges und da eigentlich die Leute zu empowern, das auch weitermachen zu können, eben dass sich nicht wie vielleicht wie in anderen Branchen die dieses Gleichgewicht da verschiebt und da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten und ich hoffe auch, dass uns das da gelingt.
Ja, genau, also ich denke, dass ihr seid ja da eine gute Lösung und habt ja auch ein gutes Timing einfach, ne? Also ich meine, jetzt haben wir vorhin auch kurz gesprochen, das Timing ist wesentlich und jetzt ist halt gerade ein Zeitpunkt, wo sich in der Baubranche viel bewegt einfach und ist ja auch ganz schön, wenn praktisch diese Lösungen so von unten rauskommen, ne, vom Handwerk aus und eben nicht von irgendeinem großen Konzern, der jetzt sagt, wir machen jetzt BIM und das ist jetzt die Lösung und Punkt, sondern dass es eben, sag ich mal, viele Innovationen gibt von dem kleinen Handwerk oder, sag ich mal, von den Lösungen, die ihr halt auch bietet für das Handwerk. Und dann müssen eben die Großen dann nachziehen, ja. Oder ich denke gerade für die großen Player, ob es jetzt Softwarehäuser sind oder so, ist das natürlich dann, sage ich mal, ja auch ein Ansporn oder eine Herausforderung, eben da dann auch wieder mitzuziehen und dann vielleicht halt auch Lösungen, wie ihr sie dann bietet, zu implementieren. Und ich denke auch da ist natürlich dann, wie du schon gesagt hast, diese Datenschnittstellen oder sowas sind natürlich dann eine Herausforderung mit den vielen verschiedenen Firmen, dass man eben am Schluss wirklich eure Drohnendaten und die anderen Daten von einem Laserscanner und das Ganze mit dem BIM-Modell und 3D-Modell, dass das alles am Schluss ineinander fließt. Wenn es eben von so vielen fragmentierten Firmen kommt, ist natürlich, denke ich, noch viel zu tun, ne?
Ja, also hast du absolut recht. Also wir glauben da sehr stark an offene Systeme und wir denken da eben sehr in Partnerschaften, nicht eben in, ja, wie können wir jetzt irgendwie den Markt irgendwie hier disrupten oder sowas, sondern es geht uns eigentlich darum, wie kann man gemeinsam mit dem Handwerk, mit der Baubranche, aber auch, da kann natürlich auch, da sind auch Industrieplayer mit dabei, gemeinsam eben Lösungen finden, die funktionieren, die einen Mehrwert auch liefern. Und das ist eigentlich so unser Ansatz, auch mit offenen Dateiformaten zu arbeiten, wenig eben mit vielleicht proprietären, soweit das natürlich auch möglich ist, versuchen wir das immer umzusetzen, dass es einfach der größtmöglichen Gruppe zur Verfügung gestellt wird.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich denke, ich sag mal jetzt, das ist ja auch von durch Corona jetzt trotzdem allem Negativen, was dranhängt, ist es trotzdem auch eine Chance. Ich denke, gerade die Digitalisierung wird dadurch schon nochmal einen extremen Boost auch bekommen und davon profitiert natürlich auch die Baubranche, wo man vorher einfach oft gesagt hat, irgendwie, das geht nicht, da muss man halt hin und das muss man sich anschauen und Homeoffice geht sowieso nicht. Und auf einmal kann man doch Sachen irgendwie mal per Webcam machen und so weiter, ja. Das hat, denke ich, schon vielen einfach mit dem gewissen Druck gezeigt, okay, wenn wir das wirklich wollen, funktioniert es doch. Und ich denke, das wird für euch schon auch ein Riesenvorteil sein oder für alle, die, sage ich mal, digitalisieren und Innovation betreiben wollen in der Branche, wird ein Riesenvorteil sein, ne?
Ja, also da ist auf jeden Fall, merkt man auch so in letzter Zeit schon wahnsinniges Umdenken passiert über die letzten 2 Jahre. Ich glaube, wie du sagst, wir waren ja von der Industrie eigentlich sehr im Glück, dass du natürlich die Baubranche weiterarbeiten konnte, in den meisten Fällen auch mit, glaube ich, mit eigentlich den wenigsten Einschränkungen, besonders jetzt auch bei den Dachdeckern, auch im Solarbereich, weil man viel draußen ist und das auch dort natürlich mit den Abstandsregeln gut
funktioniert. Viele kleine Teams auch einfach, ne? Ja.
Genau, und es dann auch sehr gut funktioniert, zu sagen, zum Beispiel auch über Drohnen kann ich auch nochmal den Kundenkontakt reduzieren, kann das Ganze machen, muss noch nicht mal ins Haus rein. Ja. Da haben wir schon auch gesehen, da tun sich ganz viele Türen auf und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, wo natürlich jetzt die Pandemie an sich natürlich keine positive Sache, aber ich glaube, da verändert sich ganz viel und das ist, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg auch, was sich da entwickelt. Und ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viele spannende Lösungen jetzt in nächster Zeit auch sehen.
Auf jeden Fall. Ja, das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Meine Frage, die ich immer zum Schluss noch gerne stelle, ist so ein bisschen ein Karrieretipp oder so ein Hinweis oder auch ein Buch oder sonst was du jemandem, der vielleicht auch diesen Weg gehen will, ob das, sag ich mal, was eigenes Starten nebenher ist oder einfach auch in diese Branche rein will. Was wären so deine Tipps oder was hättest du so, was du denen mitteilen würdest?
Ja. Ich habe ja schon versucht, das eine oder andere mal so durchscheinen zu lassen. Ich glaube, eigentlich einer der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht ist einfach machen, Sachen ausprobieren. Vielleicht auch nicht, man muss nicht dazu erst gekündigt haben oder so. Man kann Sachen irgendwie erstmal diskutieren mit Freunden, mit vielleicht Leuten aus der Branche. Vielleicht kennt man jemanden, irgendwer kennt immer jemanden. Das heißt, sprechen hilft da viel. Und der zweite Schritt nach dem Sprechen ist eben das Machen. Und dann einfach vielleicht auch klein anzufangen, eine Website zu bauen, mal zu gucken, funktioniert das Ganze. Das hilft, glaube ich, enorm. Da gibt es eben verschiedenste Bücher, ob das jetzt irgendwie The Lean Startup ist, was, glaube ich, sehr hilfreich ist, zu sagen, eben nicht, ich baue ein riesiges System, sondern wie kann ich eigentlich das kleinstmögliche Produkt irgendwie bauen, also MVP nennt sich das, Minimum Viable Product, eben wie kann ich ganz klein anfangen, wenn ich sage, ich will eine Software bauen, dann fange ich halt an, vielleicht mit einfach 2 Zeichnungen per Hand oder so, oder ich mache es irgendwie in PowerPoint, schaue ich mal, oder ich habe ein Produkt, was ich bauen will, dann baue ich das vielleicht irgendwie am 3D-Drucker, wir haben auch zum Beispiel unsere Dächer, die wir da drucken, oder da kann man, glaube ich, mit sehr wenig schon sehr viel erreichen. Das kann ich eigentlich jedem da ans Herz legen. Und dann ist es, glaube ich, immer, was ich nur immer sagen kann, man muss, glaube ich, auch was machen, wofür man eine Begeisterung hat. Das war bei mir so, bei Coca-Cola war das eine Leidenschaft. Marketing war so eine Leidenschaft auch von mir. Und das ist jetzt auch zum einen beim Gründen so, aber das ist auch mit dem Thema Drohne so und auch das Thema künstliche Intelligenz. Weil ich glaube, wenn einen das selber nicht reizt oder wenn man irgendwie mit den Menschen nicht arbeiten möchte, dann wird es auch nichts. Das kann ich eben nur ans Herz legen, da in sich hineinzuhören, was man denn irgendwie möchte. Und wenn sich das irgendwie nicht so gut anfühlt, dann sollte man es vielleicht auch nicht machen. Also genau. Man sollte schon erstmal durchhalten auch, aber wenn sich es einfach nicht gut anfühlt, dann ist es vielleicht doch was anderes. Ja. Und man muss auch nicht das nächste Facebook, Google oder anders gründen, sondern es muss, glaube ich, für einen passen und das lernen. Eben auch oftmals erst auf der Reise. Ich glaube, die Leute, die sagen, hey, ich bin aufgewachsen und geboren, wusste genau, was ich machen will, es hat sich alles für mich ergeben, weiß ich nicht, ob das nicht auf den Nachhinein.
Eher die Ausnahme als die Regel, mit Sicherheit.
Konstruiert ist. Ich glaube, zum Beispiel ein Elon Musk zu sagen, irgendwie, ich habe schon in Kindertagen, irgendwie wollte zum Mars und so, ist, glaube ich, wirklich eine Ausnahme. Das mag es geben, aber ich glaube, für den Großteil der Leute trifft das ja nicht zu.
Da, genau, da hilft eben das Ausprobieren. Ja, und da ist ja, wie du auch sagst, ne, dass ich fange abends einfach mal mit irgendwas an, einfach perfekt dafür geeignet. Und da fängt man automatisch auch eigentlich mit was an, was einem Spaß macht, weil sich ja keiner abends dann hinsetzt und denkt, oh, kein Bock da drauf, aber das ziehe ich jetzt durch. Sondern da ist, denke ich, der Tipp genau der richtige, dass man einfach mit irgendwas startet, was einem Spaß macht. Und oft entwickelt sich dann ja auch was wie bei dir aus dem, ich fliege gern mit Drohnen, und dann findet man auch nach und nach einfach das, wo man das einsetzen kann. Ne?
Ich glaube, bei dir war es ja auch ähnlich. Deswegen, glaube ich, sieht man, dass es funktioniert und dann auch, glaube ich, von Erfolg gekrönt ist, wenn man was mit Leidenschaft macht.
Genau. Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Mit Leidenschaft wird das gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Thomas, und wünsche natürlich dir und R-Team weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, Moritz. Bis bald.
Ciao.